Deutschlandfunk zur Diskussion.
Und am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Das kommt dabei heraus, wenn man ChatGPT, also eine Anwendung der sogenannten künstlichen Intelligenz, bittet, dem Moderator die Arbeit abzunehmen und die Einstiegsmoderation zu formulieren. Die Antwort klingt dann so:
In dieser Sendung dreht sich alles um KI, künstliche Intelligenz. Wir werfen einen Blick auf die neuesten Entwicklungen in dem Bereich und diskutieren ihre Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Experten aus Politik, Praxis und Wissenschaft teilen ihr Wissen und ihre Meinungen, um uns ein tieferes Verständnis für diese faszinierende Technologie zu vermitteln.
Das war ChatGPT im O-Ton und diese Antwort ging furchtbar schnell. Zwischen Frage und Antwort lagen nur ein paar Sekunden. Und ja, ChatGPT hat die Aufgabe im Prinzip erfasst. Sprachlich würde ich mal sagen, ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich weiß nicht, ob der Kollege Algorithmus das Thema wirklich in seiner ganzen Tiefe erfasst hat. Denn wir wollen heute Abend natürlich nicht nur über die faszinierenden Aspekte von KI sprechen, die ChatGPT angesprochen hat, sondern auch über die ziemlich problematischen, ja geradezu beängstigenden Fragen, die laut, sehr, sehr laut nach Normen, nach Regeln, nach verbindlichen Leitplanken und Kontrollen rufen. Unser Thema also heute Abend ist Fluch und Querstrich oder Segen, die Einhegung der künstlichen Intelligenz. Guten Abend Ihnen nochmal und guten Abend meinen Gästen. Hier im Studio in Berlin begrüße ich Kenza Aizi Abu. Sie ist KI-Expertin und Autorin und sie beschäftigt sich auch und vor allem mit der Zukunft der künstlichen Intelligenz, der emotionalen KI nämlich. Ich begrüße Professor Ayad Al-Ani. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Politologe am Berliner Einstein-Zentrum für digitale Zukunft. Er ist skeptisch, ob man den Geist wieder einfangen kann, der schon aus der Flasche ist, und ob man KI wirklich nachhaltig reglementieren und kontrollieren kann. Genau das will die EU tun. Die Kommission hat den Entwurf für ein Gesetz zur künstlichen Intelligenz vorgelegt, das womöglich schon nächste Woche im Europäischen Parlament beraten und verabschiedet werden soll. Und damit hat sich eingehend Alexandra Gese beschäftigt. Sie ist Mitglied des Europäischen Parlaments und dort Digitalexpertin der Grünen, Eva-Fraktion. Ich begrüße Sie in unserem Brüsseler Studio und damit Ihnen allen noch einmal guten Abend. Seit das Programm ChatGPT im November vergangenen Jahres freigeschaltet wurde, gibt es einen echten Hype und viel Lob zum Beispiel für das bestandene bayerische Abitur. Glückwunsch auch von unserer Seite. Kritische Töne kommen aber just von Experten und Entwicklern. Unlängst warnten sie, so wörtlich, vor tiefgreifenden Risiken vor Gesellschaft und Menschheit, die vergleichbar mit der Atombombe seien und das Zeug hätten, unser Leben massiver zu verändern als Feuer und Elektrizität. Frau Abu, inwieweit haben wir es tatsächlich mit einer technologischen Revolution zu tun?
Also in meinen Augen handelt es sich definitiv um eine technologische Revolution, denn wir sehen, dass alle Lebensbereiche sich verändern und deswegen sollen wir dem Ganzen auch solche Aufmerksamkeit schenken.
Herr Al-Ani, ist das Fluch oder Segen? Überwiegen für Sie die positiven Seiten oder wiegen die Gefahren schwerer?
Ja, die künstliche Intelligenz soll uns ja eigentlich dabei helfen, uns von mühsamer Arbeit zu entlasten, soll uns helfen, dass wir bessere Entscheidungen treffen im Beruf und im Privatleben, soll uns emanzipieren. Also das sind schon sehr, sehr starke Argumente. Gleichzeitig gehört diese Technologie ja auch Menschen, die wiederum Interessen haben. Und das macht das Ganze so kompliziert.
Frau Gese, was heißt das? Muss sich Politik hier einmischen oder kann man die künstliche Intelligenz nicht einfach den Konzernen und den Gesetzen und Regeln des Marktes überlassen?
Politik muss sich einmischen, der Gesetzgeber muss sich einmischen. Es ist Aufgabe der Konzerne, Geld zu verdienen und es ist Aufgabe gewählter PolitikerInnen, dafür zu sorgen, dass Bürgerinnen und Bürger sicher sind, dass wir Demokratie verteidigen, dass wir nicht in Deepfakes versinken zum Beispiel. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass künstliche Intelligenz ein Segen wird und nicht ein Fluch.
Das Stichwort so wirksam wie Feuer ist ja schon gefallen. Ich hatte in der Tat bei der Vorbereitung immer wieder diese Prometheus-Sage im Hinterkopf. Prometheus klaute Zeus das Feuer und brachte es den Menschen. Das Feuer wärmt sie zwar auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch eine richtige Bedrohung, weshalb man allenthalben Feuerwehren braucht. Auch bei der künstlichen Intelligenz gibt es also diese Ambivalenz und ich glaube, wir müssen uns zunächst mal kurz damit beschäftigen, wie unsere Arbeits- und Lebenswelt in wenigen Jahren schon anders aussehen könnte, Frau Abou? Die Frage geht an die KI-Expertin.
Ich überlege gerade, das war mir ein bisschen zu wenig konkret die Frage, wenn Sie das noch mal formulieren.
Wie wird sich unser Leben verändern? Und wie wird sich unsere Arbeitswelt verändern?
Ich weiß gar nicht, ob ich das beantworten kann. Das ist ein bisschen Glaskugel lesen. Also was klar ist, ist, dass es eine Veränderung gibt. Ja, sowohl im beruflichen Kontext. Wir sehen, dass alle Jobs sich verändern. Das teilt man nach der nach dem Automatisierungspotenzial. Ja, es gibt bestimmte Jobs, die einen sehr hohen Automatisierungspotenzial, Beispiel Buchhaltung, das wird sich schneller ändern als andere Jobs, die niedrigeren Automatisierungspotenzial haben, wie Medizin.
Hat die EU, Frau Gese, eigentlich mal darüber nachgedacht, wie viele Jobs da zur Disposition stehen? Ich habe gelesen, dass diese unglaubliche Zahl von 400 Millionen Jobs weltweit zur Disposition stehen könnten. Deckt sich das mit Ihren Erkenntnissen?
Es gibt sehr unterschiedliche Studien dazu, die zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das Spannende ist ja, dass wir nicht wissen, wie viele neue Jobs entstehen. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade sehr schwierig, das wirklich seriös hervorzusagen. Wenn einige Jobs wegfallen, ist es ja vielleicht gar nicht so schlimm, weil wir ja in Europa und ganz besonders in Deutschland gerade unter Fachkräftemangel leiden. Die Frage ist, glaube ich, mehr, wie verteilt sich das Einkommen und wie verteilt sich das die Macht auch, die damit einhergeht. Aber da im Moment eine ganz seriöse Aussage zu treffen, welche Auswirkungen es ganz konkret auf Berufe insgesamt hat, finde ich sehr schwierig. Mhm. Was natürlich spannend ist, dass diese Entwicklung, es hat ja immer technologisch getriebene Umbrüche gegeben im Berufsleben, nur ist dieser Umbruch extrem schnell. Und das macht ihn natürlich auch so beunruhigend und das löst natürlich auch Ängste aus.
Herr Lani.
Ich glaube, wenn man das global betrachtet, kommt man zu einer differenzierten Antwort möglicherweise auf Ihre Frage. Und es gibt da so Studien zum Beispiel von der Internationalen Arbeitsorganisation und die zeigen relativ klar, dass es Jobeinbuße vor allem im globalen Süden gibt. Warum? Weil die Arbeit da nicht sophistiziert ist. Die kann relativ schnell durch künstliche Intelligenz, durch Automatisierung ersetzt werden. In der westlichen Welt halten sich die Jobeinbußen noch in Grenzen. Das hat auch damit zu tun, dass hier erst die Maschinen gebaut werden, die zur Automatisierung führen. Das hat auch damit zu tun, das sieht man, wenn man sich mit Organisationen beschäftigt, die Automatisierung einführen, dass die Mitarbeiter lange Zeit brauchen, um die Maschinen so zu trainieren, dass sie funktionieren. Und das dauert teilweise Jahre. Das heißt, es kommt nicht sofort zu einem Reduktionseffekt.
Mhm. Aber das heißt ja, wenn Sie sagen, im globalen Süden können die Arbeitsplätze schneller ersetzt werden, das heißt ja, dass da gewissermaßen eine soziale Schlagseite reinkommt, Frau Gese, oder?
Ja, natürlich. Da kommt eine starke soziale Schlagseite rein. Ich würde sagen, es kommt noch eine zusätzliche Schlagseite rein, weil ja auch die Geschlechter unterschiedliche Aufgaben haben in vielen Gesellschaften, darunter auch unserer. Was wahrscheinlich wenig wegfallen wird, sind die Aufgaben im Bereich Pflege, Bildung, also immer da, wo man sich wirklich konkret um Menschen kümmert. Da gibt es zwar Aufgaben, die von künstlicher Intelligenz übernommen werden können, aber der Großteil wird bestehen bleiben. Während dagegen in den Bereichen, die stark automatisiert sind, Frau Abou nannte, glaube ich, gerade die Buchhaltung, da arbeiten ja auch viele Frauen, die etwas besser bezahlt sind als die vielen, vielen Frauen, die in der Pflege arbeiten. Und das sind genau die Arbeitsplätze, die wegfallen. Wir müssen also aufpassen, dass wir da nicht hochqualifizierte Arbeitsplätze haben im technischen Bereich, wo heute zum großen Teil Männer arbeiten, die immer noch besser bezahlt werden und dann eher weniger gut bezahlte Arbeitsplätze im Bereich Pflege und im ganzen Bereich, wo man sich um Menschen kümmert, der auf die Frauen entfällt. Und dieser Mittelteil, wo noch relativ ausgeglichene Einkommensverhältnisse vorherrschen, dass der wegfällt, das ist, glaube ich, eine große Gefahr, die auch von den führenden Wirtschaftswissenschaftlern in dem Bereich nicht so beachtet wird.
Welche Gefahr liegt eigentlich in der Tatsache, dass die Entwicklung vorangetrieben wird, ausschließlich von großen Konzernen, die natürlich zunächst mal einen Profit im Blick haben, Herr Elani.
Ich glaube, das ist ja das Kernproblem an der jetzigen Situation. Ganz interessant, es hat Karl Marx, glaube ich, einer der ersten Ökonomen, ja, sich über die Automatisierung Gedanken gemacht in seinem berühmten Maschinenfragment. Das sind so 12, 13 Seiten, wo er beschreibt, wie in der Zukunft, er nennt es Automaten, solche Maschinen die menschliche Arbeit übernehmen. Er hat das zunächst sehr positiv bewertet, hat gesagt, wir emanzipieren uns und wir schaffen es, dass die Menschen aus der unsäglichen Arbeit der Fabrik herausgenommen werden können. Und er vermutete dann aber, dass die Investitionen in diese Technologien so umfassend sind, dass sie nur von der Gesellschaft getragen werden können. Das heißt, das war für ihn dann auch schon ein Schritt in eine kommunistische Gesellschaft. Und das, was wir sehen, ist ja genau das Gegenteil. Also der Staat hat sich seit dem Neoliberalismus ja aus der Ökonomie weitgehend zurückgezogen und hat das Konzernen überlassen und versucht dann, und das ist ja unser Thema, nachträglich Dinge wieder zu regulieren, die passiert sind.
Es werden ja unglaubliche Investitionen getätigt. 11 Milliarden allein im März, habe ich gelesen, weltweit. Und es findet alles in einem rasanten Tempo statt. Frau Abou, setzt das alle unter Druck?
Definitiv. Also dass dann ein Wettbewerb zwischen den Technologieherstellern vorhanden ist, das ist ganz klar. Eine Aussage möchte ich gerne ein bisschen in Perspektive setzen. Also große Tech-Konzerne machen ja die Grundlagenforschung und investieren in, also ich sag mal, neue Technologien oder neue Methoden zu erfinden. Aber dann können auch andere Unternehmen, auch Startups teilweise, auf Basis dieser Technologie neue Produkte und neue Leistungen, Dienstleistungen und weitere Entwicklungen anbieten. Also es ist nicht, dass es nur, also na, je nachdem, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Das ist, finde ich, aber wichtig zu sagen. Und dann nochmal die Frage.
Also die Frau Gese hat auch angesprochen, dass man vieles eben noch gar nicht weiß. Also diese Folgenabschätzung ist ja noch gar nicht gesichert. Es ist alles im Fluss. Wir stehen im Grunde am Anfang einer Entwicklung. Jetzt denken Sie, Frau Abou, schon nach über eine Erweiterung dieser künstlichen Intelligenz. Sie arbeiten an sogenannte emotionaler Intelligenz. Wollen Sie jetzt den Maschinen auch noch Gefühle einhauchen?
Ja, also na, ja und nein. Erstmal, ich finde selbst dieses Umfeld spannend und habe da recherchiert. Persönlich entwickle ich das nicht, sondern ich habe es nur beobachtet und habe versucht, das zu lernen und dann auch zu erklären und genau darüber zu sprechen, den Diskurs zu eröffnen, was das an Einfluss auf uns als Gesellschaft haben könnte, wenn Maschinen jetzt, und die gibt es schon, wir reden nicht über die Zukunft, die Emotionen bei Menschen erkennen können.
Also man arbeitet dran. Wie funktioniert das? Geben Sie uns mal einen kleinen Eindruck.
Genau, also es gibt bestimmte Bereiche, die man sich anschaut, um eine Maschine zu ermöglichen, dass sie eine Emotion bei Menschen erkennt. Mimik, Augenbewegung, Sprachanalyse, also wie wir sprechen, Tonalität, Frequenz, Lautstärke, aber auch Wortwahl. Dann kann man ja auch biometrische Daten messen bei Menschen, also Körpertemperatur, Puls, Leitfähigkeit der Haut, den Rückschluss auf Hormonausschüttung
hat. Und was macht die Maschine dann damit?
Genau, und das ist, damit kann sie einen Rückschluss auf unser Wohlbefinden ziehen.
Okay, zieht die Maschine dann Rückschlüsse auf unser Wohlbefinden? Heißt das auch, dass die Maschine sich irgendwann mal emanzipiert vom Willen des Menschen und sagt, ich mache jetzt nicht mehr das, was der Mensch will, sondern...
Das eine ist die Möglichkeit, solche Sensoren, Daten zu analysieren und einen Rückschluss zu ziehen. Was man danach damit macht, das muss ja schon einprogrammiert werden. Das ist ja, ne? Jede Maschine hat ja eine Funktion oder eine Zielfunktion. Und das ist wieder, ne? Es liegt an uns, was wir mit diesen Informationen machen.
Ja, aber trotzdem macht es mir ein bisschen Angst. Sie schreiben in Ihrem Buch Menschenversteher, schreiben Sie, es geht im Grunde um die Schöpfung einer neuen Spezies. Das ist so irgendwie dieser Homunculus-Gedanke, der da auftaucht, dass man in die Schöpfung eingreift, eine neue Spezies schafft. Ist das nicht auch ein bisschen besorgniserregend?
Ich glaube nur, weil ich dafür Worte nutze, die wir sonst nur mit Menschen nutzen, aber mir fehlt einfach die, das, das, na, also Spezies, warum ich das sage, weil ne, wenn wir jetzt Maschinen haben und ich sage mal irgendwann mal auch als Roboter, ne, dass es auch ein Wesen da ist, das mit uns kommuniziert, aber uns auch versteht, auch unsere Emotionen interpretieren kann und darauf reagieren kann, dann ist das plötzlich etwas Neues, was wir bisher nicht hatten. Ne? Das sind keine Naturwesen, das sind dann Maschinen, ja, die sich aber trotzdem wie Menschen verhalten.
Macht Ihnen das Angst, Frau Gese, wenn Sie das hören?
Ich finde das ziemlich beunruhigend, ja. Ich finde auch die Idee beunruhigend, dass KI zum Beispiel unsere Gedanken lesen kann. Es gibt ja schon Technologie, die über Gehirnscans praktisch dann wieder ausgeben kann, was wir uns vorgestellt haben, welche Bilder wir gesehen haben. Ich finde, das rührt wirklich an unser Grundkonzept der freien Gesellschaft, ja, dass die Gedanken nicht mehr gelesen werden können. Das finde ich schon sehr beunruhigend. Was ich aber auch sehr beunruhigend finde, ist, was im öffentlichen Raum passiert, also diese potenzielle Realitätsauflösung, die zum Beispiel durch Deepfakes entstehen kann. Also, dass man Videos mit Sprachausgabe innerhalb von Sekunden erstellen kann von Menschen.
Also die Manipulationsmöglichkeiten.
Die dann etwas sagen, was sie...
Ja.
Bitte?
Die Manipulationsmöglichkeiten sprechen Sie an.
Die Manipulationsmöglichkeiten und auch, man muss halt auch nicht mehr Tage investieren, um solch ein Video zu erstellen, sondern es geht mittlerweile relativ schnell. Das heißt, unsere Art und Weise zu prüfen, ob eine Information wahr ist oder nicht wahr ist, wird so kompliziert, dass sie eigentlich das von normalen Menschen gar nicht mehr zu leisten ist. Und bis dann diese Prüfung erfolgt ist, dann ist dieses Bild schon so drin in unseren Gehirnen, dass es eigentlich gar nicht mehr wichtig ist, ob es wahr oder falsch ist, weil dieses Bild einfach schon da ist. Und dass man sowas in großen Mengen generieren kann, auch große Mengen von Texten generieren kann, man kann das Internet mit Desinformation überschwemmen. Das wird durch das Ranking-System der sozialen Netzwerke nochmal potenziert. Und das macht mir diese Angst, dass wir dann in einer Welt leben, wo wir zwischen Lüge und Wahrheit gar nicht mehr unterscheiden können.
Und genau das, und das ist ja das Seltsame, macht offenbar den Leuten, die das antreiben und die Entwicklung vorantreiben, also macht den Konzernen selbst Sorgen. Ich habe Sam Altman vorhin zitiert, den Chef von OpenAI, einer der führenden Unternehmen. Er sagt, er warnt und sagt, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Da fragt man sich aber, warum machen sie dann weiter, Herr Elani? Gibt's da eine Erklärung? Ich meine, das ist ja paradox.
Ja. Na, der Geist ist ja aus der Flasche. Und lässt sich wahrscheinlich auch nicht mehr zurückdrängen. Und da ist ja interessant, zum Beispiel auch Elon Musk ist ja einer der großen Warner. Und wenn man ihn dann fragt, na, was soll denn jetzt geschehen, dann kommen nur so seltsame Sätze wie, die künstliche Intelligenz muss irgendwie so einen Ausschaltknopf haben. Also das ist so wie Hell bei Odyssey im Weltraum. Hell hatte keinen Ausschaltknopf und dann musste der Astronaut quasi ins Vakuum steigen und die Chips rausnehmen, damit er endlich Ruhe gibt. Das ist halt auch nicht sehr viel. Und ich glaube, wir stehen da ganz am Anfang einer Debatte, wie man das regulieren kann und auch das, was Frau Gese eben gesagt hat, diese Realitätsverschiebung, die da stattfindet. Und ich glaube, ich befürchte nur, dass es da so zu einem gegenseitigen Aufschaukeln kommt. Und dann wird man sagen, gut, jetzt gibt es so und so viele Bots, die irgendwelche Fake News und sonstige Dinge fabrizieren. Da müssen wir wieder mehr regulieren. Diese Regulierung findet dann auch wiederum mit künstlicher Intelligenz statt.
Ja. Da sprechen wir gleich drüber, ja, genau.
Und also das schaukelt sich dann so hoch und dann die Gegenseite, wer immer die Gegenseite auch ist, wird dann sagen, okay, dann das ist eine Beschneidung unserer Freiheiten und dann weichen die wieder in einen anderen Bereich aus und dann wird dann wieder nachgelegt. Das heißt, das ist so eine Bewegung, die sich so gegenseitig hochschaukelt.
Stichwort ein Knopf, auf den man drücken kann und dann kann man wieder aussteigen. Wie schätzen Sie das ein, Frau Abu? Kann man, wenn es allzu gefährlich wird, einfach einen Stecker ziehen und sagen, Schluss aus, wir stoppen das Ganze?
Ich würde mal sagen, technisch gesehen ja, diese Entscheidung zu treffen und einen weltweiten Konsensus zu haben, das ist eher eine politische Frage, weniger eine technische. Das heißt, Regulierung alleine reicht nicht aus. Also da gehören auch andere Aspekte wie zum Beispiel Aufklärung. Ja? Wir müssen tatsächlich lernen, neu Realitäten zu interpretieren und richtig von falsch zu unterscheiden. Das ist etwas, was wir lernen müssen und noch mehr mit den neuen Entwicklungen. ChatGPT ist ja eine generative KI, ja, und es ist auch ein neues Konzept, dass man mit derselben Frage verschiedene Antworten bekommt. Das ist auch etwas Neues. Ne? Mhm. Sie bekommen eine Antwort.
Darf und glaub, ich mal okay. dazwischen?
Gerne, Frau Gese. Gerne.
Ich frage mich, wie soll man denn lernen, dann zwischen bei einem Deepfake zum Beispiel zu unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge? Also sie sind ja extra so gut konstruiert. Das ja. ist ja auch der Test, den die KI im Moment besteht, dass man es eben nicht mehr unterscheiden kann. Und wenn jetzt sich einige, eine Handvoll großer Konzerne komplett darauf konzentriert, die Menschen auszutricksen, dann finde ich das ein bisschen eine Überforderung der normalen Bürgerinnen und Bürger zu sagen, wir müssen das lernen. Oder meinen Sie, wir müssen es als Gesellschaft lernen? Oder können Sie das ein bisschen genauer sagen?
Ja, mache ich gerne, genau. Also, dass wir das als Gesellschaft lernen müssen, ist eher gedacht. Und es wird uns wahrscheinlich eher weniger gelingen, einen Deepfake zu erkennen. Was ich meine mit Realität lernen oder ist mehr das kritische Denken und zu hinterfragen, ist es wirklich, wie realistisch ist es, dass der Papst jetzt in einer weißen Rapper-Jacke rumsteht? Ja, also dass man nicht sofort glaubt, das, was man sieht, sondern auch, dass man sein Gehirn einschaltet, ne? Dass man mit dem Gehirn guckt und nicht mit den Augen sozusagen und Sachen hinterfragt. Das ist ein Muskel, was wir trainieren müssen, denn diese Entwicklungen und eine Sache bin ich nicht ganz einverstanden, Frau Gese, es ist ja nicht, dass die Großtech-Konzerne diejenigen sind, die das manipulieren, ne? Sie stellen die Technologie her, aber das sind eher kleine Interessensgruppen, die das missbrauchen und für bestimmte politische Zwecke nutzen.
Aber das eben, diese politischen Zwecke, es ist ja doch eine heimtückische Technik, oder, Frau Gese?
Ja, absolut, absolut. Sie kann ja von allen genutzt werden. Also Atomwaffen sind ja auch eine sehr problematische Technologie, aber aus gutem Grunde sind sie eben auf wenige Länder beschränkt. Es gibt globale Verträge über deren Beschränkungen und sie werden eben nicht allen zur Verfügung gestellt. Und sie können sich nicht selbst verbessern im Gegensatz zu KI, die ja auch ständig lernt und von denen ja auch die eigenen EntwicklerInnen sagen und Experten sagen, wir können das überhaupt nicht kontrollieren. Also ich unterstelle den Konzernen ja da überhaupt keine böse Absicht. Im Gegenteil, ChatGPT ist ja jetzt schon bereits so moderiert, dass auf bestimmte Fragen entweder gar keine Antwort gegeben wird oder die KI antwortet, das werde ich dir nicht sagen, weil das nicht richtig ist. Aber das wird ja auch in andere Hände fallen. Das ist ja nicht mehr kontrolliert, wenn der Geist einmal aus der Flasche ist. Und eigentlich ist es bei anderen Technologien so, dass es immer Aufgabe der Unternehmen ist, auch eine Folgenabschätzung zu machen, diese Risiken vorherzusehen und auch klar zu sagen, wie diese Risiken gemindert werden können.
Sie hören den Deutschlandfunk zur Diskussion Fluch und oder Segen, die Einhegung der künstlichen Intelligenz. Kenza Ayed Siabu ist bei uns, die KI-Expertin und Autorin. Ayad Al-Ani, Wirtschaftswissenschaftler und Politologe am Berliner Einstein-Center für digitale Zukunft. Und gerade gehört Alexandra Gese, Mitglied des Europäischen Parlaments und dort Digitalexpertin der Grünen. Und Frau Gese, Sie haben jetzt ein Thema eröffnet, über das wir jetzt sprechen müssen, nämlich ist es überhaupt möglich, dieser Technik, die sich in bestimmten Aspekten bereits verselbstständigt hat, Regeln aufzuerlegen, einen Rechtsrahmen zu schaffen?
Ja, natürlich ist es möglich. Wir erlegen nicht der Technik Regeln auf, sondern denjenigen, die sie herstellen und denjenigen, die sie verwenden. Und die müssen Verantwortung für diese Technik übernehmen oder für diese Vielzahl von Technologien, die da zusammenspielen.
Was würde passieren, wenn man nichts täte?
Das weiß man nicht genau. Ich möchte hier auch keine Dystopien ausmalen. Aber potenziell geht mit dieser neuen Technologie sehr viel Macht einher, die Möglichkeit, sehr viel Geld zu verdienen. Und das ist auch der Grund, warum die Konzerne sie nicht selber regulieren werden und warum auch die Menschen wie Sam Altman, die davor warnen, oder Elon Musk, sie trotzdem weiterentwickeln. Weil wenn ein Unternehmen aussteigt, dann springt natürlich direkt das nächste in die Lücke. Ja? Und deswegen ist es Aufgabe des Gesetzgebers, und das sind wir jetzt erstmal hier in Europa. Idealerweise müssten wir das natürlich auch weltweit tun. Jetzt Regeln vorzuschlagen und auch Regeln vor allen Dingen durchzusetzen, an die sich alle Unternehmen gemeinsam halten müssen, damit sie wieder ein gemeinsames Spielfeld
haben. Lassen Sie uns
haben.
Darüber ganz kurz sprechen. Das ist ein KI-Gesetz von der Kommission ins Gespräch gebracht, entworfen worden. Der Entwurf liegt vor. Wie geht dieser Gedanke vor sich? Beginnt man damit, Risiken zu definieren? Oder was ist der Grundzug, die Grundidee dieser Verordnung?
Die Grundidee ist, dass man unterschiedliche Risikoklassen definiert und man unterscheidet praktisch zwischen drei Arten von KI. Einige Anwendungen, die komplett verboten werden. Dazu gehört zum Beispiel das aus China bekannte und zu Recht verpönte Social Scoring, wo Menschen Punktzahlen praktisch zugeordnet werden. Dazu gehört auch die kontinuierliche Identifizierung im öffentlichen Raum durch Kameras und die Zusammenführung dieser Daten. Und wenn das Parlament sich durchsetzen kann, auch zum Beispiel die Emotionen, dass die Nutzung von Emotionenerkennung zum Beispiel im Grenzmanagement, also dass man Menschen, die einreisen wollen, versucht mit einer KI deren Gefühle zu analysieren. Dann die zweite Klasse wäre die Hochrisikoklasse, wo man sagt, bestimmte Anwendungen sind problematisch, haben Risiken, zum Beispiel im Bereich der Bildung, im Bereich des Recruitments, also wenn Menschen eingestellt werden für Arbeitsplätze und so weiter. Das ist grundsätzlich Hochrisiko je nach Anwendung und da muss ein bestimmtes Verfahren zur Zertifizierung eingehalten werden. Und der Rest hat ein geringes Risiko und da gibt es auch nur sehr wenige Verpflichtungen. Was jetzt noch neu dazugekommen ist, das klingt schon sehr vernünftig. Die große Frage war eben, wie gehen wir mit diesen großen generativen Modellen um, also die Foundation Models, sowas wie ChatGPT, die dann die auf sehr großen Datenmengen und Verarbeitungskapazitäten basieren und deswegen eben auch nur von einer Handvoll Unternehmen bereitgestellt werden und von diesen kontrolliert werden, aber eben als Grundlage dienen für ganz andere Anwendungen. Und da wollten diese Unternehmen, also gerade Google hat lange drauf gedrungen, dass wir sie eben überhaupt nicht regulieren, weil sie ja nicht per se unbedingt direkt ein hohes Risiko darstellen. Ja, also wenn Sie oder ich jetzt ChatGPT benutzen, um Fragen zu stellen, dann ist das kein großes Risiko. Aber da eben nur diese Unternehmen auch überhaupt dafür abschätzen können, welche Folgen das haben kann und sie entsprechend auch diese Risiken mindern kann, haben wir jetzt zumindest im Bericht des Parlaments, über den wir nächste Woche abstimmen, auch Verantwortung aufgenommen und Regeln aufgenommen für diese großen Sprachmodelle. Eben zum Beispiel zu prüfen, welche Risiken gibt es eigentlich, welche kann man schon vorhersehen in bestimmten Bereichen, Gesundheit, Sicherheit, Grundrechte, Demokratie, was sind die Methoden, um diese Risiken einzuschränken und zu mindern. Und das bedeutet natürlich, dass es einen dynamischen Prozess der Regulierung gibt. Wir sagen nicht, das ist erlaubt oder verboten. Ja, das hilft uns in dieser Debatte ja auch nicht weiter. Wir wollen ja künstliche Intelligenz nutzen, sondern wir wollen Schritt für Schritt eigentlich mitgehen, die Risiken überblicken und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen.
Das klingt ziemlich beruhigend, Herr Al-Ani. Oder wie klingt das für Sie?
Ja, es klingt auf alle Fälle nach einem sehr klugen Verfahren. Und ich glaube, man hat ja da einige Jahre diskutiert und auch mit den Unternehmen gesprochen und verhandelt und diskutiert. Aber ich glaube, man muss erkennen, was das Ding, also dieser EU-Akt, was es kann und wo es eben Lücken hat. Und ich denke, es sind ja einige Bereiche komplett ausgenommen, wie zum Beispiel der ganze Bereich Militär, aber ich glaube auch Sicherheit. Und weil Frau Gese das erwähnte mit dem Scoring, ich glaube auch, das ist nicht ausgenommen, wenn es in den Bereich Sicherheit und Militär fällt. Also wenn Sie eine Grenze überschreiten und Ihr Pass wird von einem Gerät kontrolliert, dann gibt es ja auch eine Art Scoring. Und ich glaube, wo auch noch ein
Sie müssen ganz kurz sagen, was ist dieses Scoring? Das ist, wird da auch Sozialverhalten etc. mit erfasst, oder?
Nein, da werden einfach verschiedene Faktoren aufaddiert und ab einer gewissen Höhe oder einer gewissen Schranke springt eine Ampel auf rot oder gelb oder grün. Das ist in diesen Bereichen erlaubt und wir können ja mal vermuten, dass gerade in dem Bereich besonders viele Dinge passieren, die in die Richtung gehen, dass Technologie verwendet wird, um Leute zu überwachen. Die Technologie wird auch dazu verwendet, um Konflikte zu führen und zu unterstützen. Also da wird sehr viel Geld investiert, letztlich auch wegen des Ukraine-Kriegs. Und die andere Sache ist, glaube ich, dass der Teufel im Detail liegt, weil Frau Gese das eben auch erwähnte, da wird es ein Verfahren geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Verfahren so ohne weiteres funktionieren wird, weil es ist gar nicht so einfach, eine künstliche Intelligenz einem Verfahren zu unterziehen, um zu testen, ob jetzt genau das Tool das macht, was es machen sollte. Das wird es Tools geben oder Technologien geben, wo das einfach geht, aber wenn wir künstliche Intelligenzen haben, wo wir hunderte oder tausende Entscheidungsbäume haben, ist das schon schwierig. Da braucht man relativ aufwendige Testverfahren. Und ich glaube, da stehen wir erst am Anfang einer Diskussion, wie das gehen soll. Und das wird ja auch ein Verfahren sein, das sich über lange Zeit zieht. Also man muss sich so überlegen, die künstliche Intelligenz, und wir reden ja eigentlich hier von maschinellen Lernen, ist wie ein kleines Kind. Ja, und das lernt mit Daten klügere Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn wir einen Test machen, ist das ja immer nur ein Snapshot auf einer gewissen Entwicklungsebene. Die kann sich aber wieder verändern.
Wie einfach oder schwierig ist es, Frau Abu, solche Prüfverfahren einzuführen? Also zum Beispiel eine Erkennungssoftware zu entwickeln, die sagt, Moment, Achtung, das ist jetzt Deepfake. Das ist einfach gelogen, das ist nicht wahr. Oder ein Testverfahren zu entwickeln, das eindeutig und klar sagt, diese KI möchte etwas Gutes für die Gesellschaft tun und eine andere möchte dieser Gesellschaft schaden oder stellt eine Gefahr dar.
Ja, also auch an diesen Themen wird viel geforscht und es gibt tatsächlich auch Lösungen, die eine Erklärbarkeit einer KI ermöglichen und auch Deepfakes erkennen, sogar synthetisch generierte Texte erkennen, denn die Art und Weise, wie eine Maschine Text schreibt, erstellt, da drin sind ja auch Muster, die wir tatsächlich auch erkennen können. Also maschinell ist vieles möglich. Das Schwierige ist, das pauschal zu beantworten. Ne? Also man muss sich die eine Lösung anschauen und analysieren. Und dann bei vielen wird es klappen, bei manchen wird es nicht klappen. Und das sind aber die Methoden, die wir, also wenn wir KI-Lösungen bauen, in der Designphase überlegen wir uns schon, ist es jetzt eine Anwendung, die wir in einer Finanzindustrie nutzen, die ist stark reguliert und die algorithmische Entscheidungen müssen erklärbar sein. Das heißt, wir bauen die Lösung schon so und entscheiden uns explizit für bestimmte Algorithmen, die diese Erklärbarkeit ermöglichen und gegen manche Algorithmen, die Erklärbarkeit nicht ermöglichen. Also das heißt, es ist technologisch, es ist möglich, vielleicht nicht in allen Fällen, aber man kann es so machen, dass es möglich ist.
Mhm. Frau Gese, trotzdem muss das ja irgendwie organisiert werden, nicht? Das ist ja ein politischer Prozess, der in bestimmte Bahnen gelenkt werden muss. Heißt das, wir haben es demnächst mit einer neuen Behörde zu tun auf EU-Ebene oder wie muss man sich das dann vorstellen?
Die Durchsetzung wird auf nationaler Ebene erfolgen und die Prüfungen werden auch eben in den Mitgliedstaaten vorgenommen. Also bei uns könnte es zum Beispiel auch der TÜV sein, ja, um einfach mal einen bekannten Namen zu sagen, die entsprechenden Behörden, die dafür dann geeignet sind. Es wird natürlich ein dynamischer Prozess werden und ich teile auch diese gewisse Skepsis, die Herr Alani auch zum Ausdruck gebracht hat. Aber ich möchte auch unterstreichen, dass wir in Europa zumindest diese Initiative ergriffen haben, eine gemeinsame europäische gesetzliche Grundlage zu haben. Damit sind wir der erste Kontinent, der das wirklich tut. Es wäre vielleicht eigentlich Aufgabe der USA gewesen, aber wir tun es jetzt und ich glaube, wir setzen da auch einen starken Standard.
Sind Sie denn in Kontakt mit den USA? Wie ist die Reaktion dort? Sind Sie in Kontakt mit den USA? Gibt es Kontakt?
Na, das kommt natürlich, das kommt ein bisschen drauf an, was auch so der politische Hintergrund oder die Interessen sind, aber das Interesse ist schon sehr groß. Das Interesse an der gesamten Digitalgesetzgebung. Ich habe ja auch am Digital Services Act, der die sozialen Netzwerke, die Digitalplattform reguliert, gearbeitet. Und der Blick nach Europa ist schon sehr interessiert. Natürlich gibt es da auch in der US-Regierung unterschiedliche Interessen. Diejenigen, die mehr sagen, es ist sehr gut, was aus Europa kommt. Die anderen, die natürlich auch die eigenen Unternehmen schützen wollen. Das ist ein bisschen gespalten. Aber global ist das Interesse an dem, was wir in Europa in Sachen Digitalgesetzgebung machen, schon sehr groß. Und es ist einfach auch ein relativ kluger, dynamischer Ansatz, der natürlich mit in Betracht zieht, dass das letzte Wort überhaupt noch nicht gesagt ist zu KI, dass hier auch ein Lernprozess für uns als Gesetzgeber und für die Behörden vorhanden ist. Das Problem, glaube ich, dabei ist diese große Machtkonzentration. Ja,
über die wir schon gesprochen haben.
Die wir schon gesprochen haben, aber auch die Kosten für diese Verfahren, die Frau Abu gerade genannt hat, die es ja gibt und die auch sehr gut sind, Wer trägt diese Kosten? Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass die gleichen Unternehmen, die Geld verdienen mit dieser Technologie, auch die Kosten dafür tragen, dass sie Verantwortung übernehmen, dass wir nachvollziehen können, was eine KI macht.
Weshalb ich nach den USA auch gefragt habe, ist ja die Frage, wir leben in einer Zeit der absoluten Tabubrüche und der multipolaren Konkurrenzen. Welche Rolle spielen eigentlich noch universelle Werte in einer multipolaren Welt? Und darum geht es ja, das ist im Grunde, Herr Arni, müsste es ja einen globalen Abstimmungsprozess geben. Es reicht ja nicht, dass wir das auf europäischer Ebene machen.
Ja, und das ist interessant, und Frau Gese hat darauf hingewiesen, dass die UN bei dieser Diskussion ja offensichtlich überhaupt nicht zum Zug kommt. Es gibt auf der UN-Ebene Initiativen für allgemein zugängliche Technologien. Also das ist schon mal sehr ein sehr wichtiger Zug. Aber offensichtlich ist es so, dass die einzelnen Länder diese Regulierung lieber selber treffen wollen, um auch ihre Industrien zu schützen. Und dass Europa da voranpreschen kann, hängt ja auch dann damit zusammen, dass der Großteil der Industrien, über die wir reden, nicht in der EU sind. Also dann lässt sich leichter eine Regulierung durchführen. Mit der Sorge, die man natürlich hat, ist, dass dann noch weniger Entwicklung hier stattfinden kann, sondern die dann woanders hinzieht, wo es vielleicht weniger streng ist. Dann muss man ja eigentlich dann noch mehr regulieren, weil die Dinge ja dann außerhalb Europas passieren und ganz anders sind. Also es wäre natürlich zu hoffen, dass es auf einer UN-Ebene irgendwann passieren kann.
Frau Abu.
Ja, zwei Kommentare möchte ich hinzufügen. Also erstmal, vielleicht Regulierung weltweit gibt es nicht, aber Standardisierung gibt es wohl. Also es gibt ja internationale Institute, ne? Deutschland ist bekannt, der DIN, aber es gibt ISO und IEEE, IEEE, das ist die größte Ingenieursvereinigung, und da wurden auch Standards entwickelt für einen ethischen Umgang mit KI. Und ist natürlich ein Standard, ist ja keine Pflicht, ja, aber wir kennen das aus dem WLAN-Standard. Ne? Gäbe es das nicht, dann könnte man ja nicht überall auf der Welt WLAN haben. Also irgendwann, ne, es braucht nur einer, der mitmacht, und dann die anderen müssen nachziehen. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, ich sehe das mit der Regulierung der EU, also ich finde es persönlich super. Denn auch wenn Technologie außerhalb der EU entwickelt wird, wenn sie in der EU zum Einsatz kommt, liegt sie trotzdem diese Verordnung. Ja, also es kann eine Bank in Deutschland, wenn sie eine KI-unterstützte Lösung baut, sie muss erklärbar sein. Und es ist egal, ob diese Lösung in den USA oder in Deutschland entwickelt wurde, sie muss erklärbar sein. Das heißt, das verpflichtet auch den amerikanischen Herstellern, eine Erklärbarkeit herzustellen.
Trotzdem werden ja jetzt schon Stimmen laut, Frau Gese, die vor Überreglementierung warnen. Also das tun natürlich jetzt die großen Tech-Giganten aus den USA. Sie plädieren für eine maßvolle Reglementierung. Das sagt übrigens auch unser Digitalminister Volker Wissing. Glauben Sie, dass sich die Industrie dem beugen wird, oder wird es ein schwieriger Kampf werden, solche Standards durchzusetzen, Frau Gese?
Ich gehe davon aus, dass diese Unternehmen sich an Recht und Gesetz halten. Ja, ich gehe davon aus, sehr energisch. Und dass sie nicht der europäischen Demokratie den Krieg erklären, das würde ich komplett ausschließen. Ich würde diesem Überregulierungsargument mal eins entgegensetzen. Also 50% der KI-Forscher sagen, dass es eine 10%ige Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Menschheit aufgrund von KI ausstirbt. Ich bin jetzt keine große Freundin von solchen dystopischen Aussagen, aber ehrlich gesagt,
Doomsday-Szenarien, ja.
Ja, diese Doomsday-Szenarien. Aber stellen Sie sich mal vor, 50% der Flugzeugexperten würden sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Flugzeug abstürzt, bei 10% liegt. Wer würde da noch einsteigen, ohne dass es verpflichtende Gesetze gibt, wie die Sicherheit auszusehen hat? Ja, und das ist, glaube ich, der Vergleich, den wir hier machen müssen. Ich wollte gerne noch mal auf die Frage der globalen Standards und der globalen Gesetzgebung zurückkommen.
Bitte ganz kurz, weil uns läuft die Zeit ein bisschen weg.
Okay. Es geht ja bei KI-Regulierung auch darum, welche Werte sollen eingehalten werden. Ja, und das sind bei uns Freiheit und Demokratie. Und auf UN-Ebene haben wir natürlich das Problem, dass China dort auch ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Und China ist ein totalitärer, sehr autoritärer Staat, der KI zur Überwachung der eigenen Bevölkerung einsetzt und deswegen ganz andere Interessen hat. Und deswegen ist es so schwierig, da auch weltweit eine gemeinsame Regulierung zu finden.
Die Akzeptanz für diese Technologie, für die KI, ist ein bisschen mau, würde ich mal sagen. Jeder zweite Deutsche zwischen 16 und 75 sieht in der KI eine Gefahr für die Demokratie, befürchtet Unterwanderung des des Wahrheitsbegriffes, befürchtet eine Welle von Fake News und so weiter und so weiter. Sehen Sie, Herr Al-Ani, darüber hinaus eine Gefahr der Spaltung, einer Zersplitterung der Gesellschaften in Wissende, die damit umzugehen wissen, und in Unwissenden, die es nicht tun?
Ich würde eher eine andere Zersplitterung befürchten oder antizipieren. Und es begann ja schon mit der Entstehung des Internets, ja, erste Stimmen, zum Beispiel von Jürgen Habermas, und der sich ja wirklich nur zu Wort meldet, wenn es wirklich wichtig ist. Der damals meinte, dass wir es mit dem Internet dann mit einem Zerfall der Öffentlichkeit zu tun haben. Und ich glaube, was ich am Anfang sagte über Karl Marx, der sagte, der Mensch emanzipiert sich, das hat natürlich eine positive Seite, aber auch eine negative Seite. Und man muss befürchten, dass es immer weitere Gruppierungen innerhalb einer Gesellschaft gibt, die sich dann auch die Tools suchen, die sie unterhalten. Und man kann sich überlegen, gibt es dann einen ChatGPT für Konservative, gibt es einen für Linke? Und dass wir so eine Art Auflösung haben. Wir haben ja Auflösung schon auf der internationalen Ebene. Also diese Multipolarisierung, über die wir gesprochen haben, ist ja eine Art von Auflösung der bestehenden Regime. Wir werden sie wahrscheinlich auch innerhalb der Gesellschaft bekommen. Und was interessant ist, ist, dass wir eigentlich immer davon ausgegangen sind, wir haben diese ganzen neuen Technologien, aber die Art, wie wir leben, wie unsere Nationen aussehen, die bleibt gleich. Und ich vermute, dass das nicht so sein wird.
Mhm. Frau Gese, berücksichtigen Sie auch diese, ich sag mal, sozialen Aspekte dieser ganzen Entwicklung? Sehen Sie da auch die Gefahr, die Herr Al-Ani gerade angedeutet hat?
Ja, ich sehe diese Gefahren sehr eindeutig, und das müssen wir eben in der Gesetzgebung jetzt auch berücksichtigen, und gerade diese Realitätsauflösung, der Verlust an Demokratie, ich glaube, das ist eine sehr konkrete Gefahr. Wenn wir aber vielleicht nochmal über positivere Aspekte sprechen wollen, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, bei einzelnen Anwendungen die Menschen mitzunehmen, schon in der Entwicklung. Also wenn wir zum Beispiel über Pflegeroboter sprechen, ja, die ja auch KI verwenden können, dann muss man, glaube ich, bei Anfang der Entwicklung zu den Pflegenden gehen und zu den Betroffenen gehen und mit ihnen sprechen, was sie eigentlich brauchen, und mit ihnen gemeinsam partizipativ solche KI-Instrumente entwickeln, die dann wirklich helfen können. Das würde, glaube ich, auch der Akzeptanz helfen, gerade bei besonders sinnvollen Anwendungen.
Widerspruch von Herrn Ali. Ich muss auf die Uhr gucken. Wir haben noch 2 Minuten.
Ja, wir hatten ja von Anfang an bei der Digitalisierung immer die Hoffnung gehabt, dass wir diese Tools einsetzen, um stärkere Partizipation zu erreichen. Also ich kann nicht erkennen, wo wir das hinbekommen haben. Also im Prinzip ja, Sie haben völlig recht.
Das
ich
stimmt.
Sie haben völlig recht.
Es ist mein Wunsch. Sie haben recht.
Wir hatten so viele Hoffnungen über eine neue Art von Demokratie, und es ist doch nichts passiert.
Frau Abu. Da stimme ich nicht ganz zu. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass wir sehr nutzerzentriert Technologie entwickeln. Ne? Also das, was Frau Gese erwähnt hat, wird
Demokratie
auch
nichts
gemacht.
Zu tun.
Genau. Ne, deswegen 2 verschiedene Themen. Dennoch, Technologie wird mit den Menschen entwickelt, und ich finde, dass unsere Bedenkensträgerfähigkeit gut ist, um gut zu regulieren und Risiken zu vermeiden. Aber dennoch sollten wir auch auf das Positive schauen und das auch für uns positiv nutzen.
Aber Frau Gese, was Sie gesagt haben, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt noch, den wir hier zum Schluss ganz kurz setzen sollten in 30 Sekunden. Information und Transparenz scheint mir total wichtig zu sein, oder?
Ja, absolut. Und da ist eben das Problem wieder diese Machtkonzentration. Ich weiß, ich habe es schon mehrmals gesagt, die Unternehmen müssen transparent damit umgehen. Wir müssen es gemeinsam regulieren. Sie können es nicht alleine.
Das war die Diskussion im Deutschlandfunk. Fluch und oder Segen, die Einhegung der künstlichen Intelligenz. Wir sprachen mit Kenza Ait Siabu, KI-Expertin und Autorin, Ayad Al-Ani, Wirtschaftswissenschaftler und Politologe am Berliner Einstein-Zentrum für digitale Zukunft. Und zum Schluss gehört Alexander Gese, Abgeordnete der Grünen im Europäischen Parlament. Und da wir mit diesem Thema Demokratie aufgehört haben, darf ich Sie vielleicht noch hinweisen auf eine Aufzeichnung einer Diskussion am nächsten Dienstag im Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz. Als weiterer Beitrag zu unserem diesjährigen Thema der Denkfabrik, die wehrhafte Demokratie. Wenn Sie sich anmelden wollen, dann tun Sie das auf unserer Homepage. Ich bedanke mich fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Mein Name ist Thilo Kössler, und ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.